Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zur Bibelstunde. Und ja, lasst uns gemeinsam auf Gott hören, auf sein Wort und uns aufbauen lassen von ihm. Das sind Worte des ewigen Lebens, auf die wir heute eingehen werden. Sie sind sehr praktisch und herausfordernd. Ich bin gespannt, wie Gott zu uns reden wird. Lasst uns zu Beginn beten, wir stehen dazu auf. Unser Herr Jesus Christus, wie dankbar sind wir dir, dass wir zu dir beten dürfen und dass wir uns in deiner Gegenwart versammeln dürfen und wissen dürfen, dass du lebst und dass das alles, was du gesagt hast, dass es bis heute gilt und wertvoll ist und unser Leben unendlich bereichert und sinnvoll macht. Danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben. Danke dir, dass wir auch heute Abend einfach in diesem Wissen hier sitzen dürfen und nachdenken dürfen über dein Wort. Und wir wünschen es sehr, dass unsere Herzen weich sind und zugänglich sind für dein Wort. Wir wollen hören und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Es sind ein paar Wochen wieder vorbei. Ich glaube, fast einen Monat, dass wir keine Bibelstunde hatten. Und heute kommen wir zu einem Text zurück, zu unserem Bibeltext in den Bibelstunden, der sehr herausfordernd ist, gar nicht so einfach. Vom Verständnis eigentlich nicht so schwierig, aber von der Anwendung sehr anspruchsvoll. Wir befinden uns gerade im zweiten Kapitel vom Titusbrief und wir wissen, dass der Apostel Paulus ein großes Anliegen hatte. Und sein Anliegen ist es, dass das Reich Gottes wächst. Möglichst viele Menschen sollen das Evangelium hören. Natürlich wissen wir, dass es Gott nicht um Zahlen geht. Aber, liebe Geschwister, Menschen sind keine Zahlen. Und deshalb geht es ihm schon um viele Menschen, um alle Menschen. Ich möchte jetzt, dass wir wieder so ein bisschen reinkommen in die ganze Thematik vom Titusbrief, deswegen werden jetzt ein paar Wiederholungen noch sein, bevor wir dann weitermachen. Der sogenannte Masterplan oder Meisterplan Gottes. Die Menschen sollen zur Entscheidung aufgerufen werden. Ein häufiges Wort, ein zentrales Wort im Titusbrief ist, wird Jesus als Heiland und der Vater wird als Heiland bezeichnet. Das ist ein Schlüsselwort, das heißt, Menschen sollen zum Heiland gebracht werden, zu dem, der heilen kann. Und diese Menschen sollen in einer funktionierenden Gemeinde eingebettet werden. Eingebettet nicht im Sinn vom Schlafen, sondern dass sie da aufgehen, dass sie sich zurechtfinden, dass sie verstehen, wie Gottes Plan funktioniert. Die Gemeinde ist der Ort, wo gesunde Lehre verkündigt werden soll. Gesunde Lehre bedeutet eine Lehre, die Genesung bringt, die nicht krank macht. Es gibt sehr viel Lehren, Glaubensrichtungen, die krank machen. Und das ist zum Prüfen, aber die biblische Lehre ist dazu da, dass sie gesund macht. Nun, was ist gesund? Das ist eine sehr große, schwierige Frage. Jeder behauptet von sich, dass er gesund lehrt. Jede Gemeinde, wenn sie ein normales Selbstverständnis hat, redet von sich, wir haben die gesunde Lehre. Und manchmal ist es sogar so, man kann beobachten, je schräger eine Lehre ist und von der Seite sieht man, das ist komplett am Evangelium vorbei, aber umso mehr betont man in der Gemeinde dann, dass man eine gesunde Lehre hat. Und was ist dann gesund? Was kann man als gesund bezeichnen? Ich denke, dass es einen guten Maßstab gibt, den uns die Bibel auch aufzeigt. Der Maßstab für eine gesunde Lehre ist die Frucht, die daraus entsteht. Welche Frucht muss aus einer gesunden Lehre in der Gemeinde entstehen? Welche Frucht muss sichtbar werden? Die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes muss sichtbar werden. Nicht irgendetwas. Es kann ja viele verschiedene Früchte oder Fruchtarten geben. Aber die Frucht des Heiligen Geistes, das ist auf jeden Fall eine gesunde Lehre, wo das gefördert wird. An der Frucht erkennt man die Art des Baumes und auch die Art der Lehre. Das ist ein sehr wichtiger Satz. An der Frucht, also nicht alle kennen sich so gut mit Obstbäumen zum Beispiel aus. Ja, ich weiß nicht, ob wir alle unterscheiden können, ein Baum, ein Apfelbaum von einem Birnbaum. Aber wenn die Frucht da ist, dann kann es jeder unterscheiden. Also so viel verstehen wir dann. An der Frucht erkennen wir die Art des Baumes und an der Lehre erkennen wir auch, ob sie gesund ist oder nicht, ob die Frucht des Heiligen Geistes daraus entspringt. Das ist auch für uns Verkündiger eine sehr große, hohe Messlatte. Unsere Aufgabe ist es, die heilsame Botschaft zu bringen. Wenn wir jetzt Titus Kapitel 2, Vers 1, wenn ihr das nachschaut, da geht es um diese heilsame Lehre. Nun, die gesunde Lehre ist das eine Element einer missionarisch gesinnten Gemeinde. Es geht ja im Titusbrief eine missionarisch gesinnte Gemeinde. Gesunde Lehre gehört dazu. Also wenn wir nur missionarisch aktiv sind, aber in der Gemeinde keine gesunde Lehre ist, nicht um die Frucht des Heiligen Geistes gekämpft wird, dann wird alles Bemühen bald im Sande verlaufen. Was ist das zweite Element einer missionarischen Gemeinde? So, was ist das zweite Element einer missionarischen Gemeinde? Gesunde Lehre und noch eine. Gesunde Lehre muss sein und was noch? Heiliger Wandel, ja, heiliger Lebensstil, also beides gehört zusammen. Die gesunde Lehre muss sich unbedingt im heiligen Lebensstil niederschlagen. Wie es sich den Heiligen ziemt, Titus 2, Vers 3. Oder eine andere Übersetzung sagt, Neue Genfer, auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Das ist eine schöne Aufgabe eigentlich. Die Gottes Heiligkeit soll sich spiegeln. Das heißt, wir reinigen uns und dann spiegelt sich die Heiligkeit Gottes in uns. Paulus bleibt hier nicht pauschal, sondern er wird sehr konkret. Er nennt Dinge beim Namen und er wird sehr praktisch. Und das ist ein Kennzeichen eines hart arbeitenden Predigers. Ein Prediger, der gut verkündigt, der nennt Dinge beim Namen. Der bleibt nicht so pauschal. Und in der ersten Hälfte des zweiten Kapitels werden dann 5 Menschengruppen erwähnt. Und jede Gruppe in der Gemeinde muss getrennt geachtet werden und ganz bewusst belehrt werden. Darum geht es hier. Wir haben 3 Gruppen hinter uns. Also die haben wir jetzt betrachtet, die Heiligkeit eines reifen, eines alten Mannes. Da haben wir 6 Eigenschaften betrachtet, die einen reifen, alten, gesunden, heiligen Mann ausmachen. Das sind nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund in der Geduld. Es ist gut, dass wir diese Eigenschaften kennen, dass wir wissen, worum geht es, was sollte ein reifer Mann, wie sollte er aussehen. Die Heiligkeit einer reifen Frau sieht so aus, dass sie sich absondert von Verleumdung, dass sie andere Menschen schlecht macht, dass sie sich absondert von vielem Wein, sagt hier Paulus, und dass sie sich absondert für einen guten Zweck, dass sie Gutes lehrt. Das sind die Kennzeichen einer alten Frau, einer reifen Frau. Dann haben wir die Heiligkeit eines jungen Mannes vorgezogen. Und ein junger, heiliger Mann hat diese 6 Eigenschaften. Er soll ein Vorbild sein in der Besonnenheit, in guten Werken, in der unverfälschten Lehre, in der Ehrbarkeit, in Ernsthaftigkeit, in dem heilsamen und untadeligen Wort. Hier möchte ich mich einfach nochmal bedanken bei den Jugendlichen, die hier so gut mitgemacht haben und auch uns diese Eigenschaften sehr anschaulich erklärt haben. Und hier steht auch immer wieder so ein kurzer Kommentar, dass wir sehen, dass diese Eigenschaften sind für junge Menschen, für junge Männer nicht selbstverständlich, sondern wir wachsen in einer Umwelt auf, wo gerade das fehlt. Ja, wo sehr oft stumpfsinnig umgegangen wird mit seiner Zeit. Und der Aufruf ist, dass junge Menschen gute Werke leben, nicht stumpfsinnig einfach für sich leben und so weiter. Also das einfach jetzt noch einmal zur Erinnerung an diese Gruppe. Heute wird eine neue Zielgruppe angesprochen. Die Zielgruppe, die wir letztes Mal, die wir übersprungen haben. Heute geht es um die jungen Frauen. Der Übergang von den reifen Frauen zu den jungen Frauen ist sehr fließend. Ich lese die Verse 3 bis 3 und 4. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehrend die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben und so weiter. Wir kommen dann weiter auf den 5. Vers später. Wenn wir uns jetzt diese ersten 2, also die Vers 3 und 4 anschauen, was fällt uns da auf? Oder fällt uns irgendetwas auf, diesen Übergang? Also Paulus spricht zuerst so, wie man die alten Frauen belehrt. Und wie geht es jetzt weiter? Ich weiß nicht, ob es uns auffällt. Hier, Paulus sagt nicht, dass Titus die jungen Frauen belehren soll. Merken wir das? Also diese Gruppe wird zwar erwähnt, aber Paulus sagt nicht, du mach es. Bei den anderen sagt er, du mach es. Aber hier bei den jungen Frauen sagt er, die alten Frauen sollen die jungen Frauen belehren. Okay? Was können das für Gründe sein, dass Paulus jetzt so von Titus das gar nicht erwartet, dass er selbst junge Frauen belehrt? Was können das für Gründe sein? Nun, zum einen, wenn wir anschauen, das Alter von Titus, dann stellen wir fest, er gehört zu den jungen Männern. Also Paulus erwähnt ihn in der Gruppe der jungen Männer. Das heißt, Titus müsste zu gleichaltrigen jungen Frauen sprechen und mit sie belehren. Das könnte ein Grund sein, dass es schwierig wird. Es ist viel natürlicher, wenn reife Frauen diese Inhalte weitergeben, weil sie einfach viel mehr Erfahrung, sie kommen aus der Praxis und dann können sie auch viel besser die Gefühlswelt der jungen Frauen verstehen, auch die Inhalte viel deutlicher rüberbringen. Ja, und wenn wir das anschauen, welche Inhalte Titus weiterbringen soll, dann wird er wenig was aus eigener Erfahrung bringen können. Es ist auch nicht deutlich, ob Titus selbst verheiratet ist. Und das sind so Gründe, wo man davon ausgeht, dass Paulus diesen Weg geht und sagt, die reifen Frauen mitnimmt und ihnen die Aufgabe gibt. Paulus hat einen Lehrplan und den vermittelt er jetzt den reifen Frauen und diese reifen Frauen sollen dann weitermachen, diese Aufgabe weiterführen. Nun, die Frage ist natürlich, was sollen junge Frauen dann beherrschen? Was sind das für wichtige Dinge? Worin soll man sie ermutigen? Worin sollen sie wirklich geübt sein und gute Noten bekommen? Das sind dann die Verse 4 und 5. Ich lese noch einmal diese Verse 4 und 5. Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Wenn wir diese Eigenschaften jetzt so lesen, dann und an unsere Zeit denken, dann sind das ganz sicher nicht die Eigenschaften, die heute von jungen Frauen angestrebt werden, oder? Das sind jetzt nicht unbedingt die Eigenschaften, die heute erstrebenswert zu sein scheinen. Die Themen junger Frauen heute sind eher Selbstbestimmung, Unabhängigkeit. Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich zu jeder Zeit unabhängig bin von irgendeinem Mann, dass ich selbst auf den Beinen stehen kann? Die Themen, die heute sehr stark diskutiert werden, wie vereinbare ich Familie und Karriere? Kann ich beides? Das sind so die Themen von jungen Frauen heute. Gestern wurde das Unwort des Jahres 2015 bekannt gegeben. Es ist das Wort Gutmensch wurde dazu gewählt. Gutmensch. Als Gutmenschen wurden Menschen bezeichnet letztes Jahr, die Flüchtlingen ehrenamtlich mitgeholfen haben und sich schützend vor Asylbewerberwohnheime gestellt haben. Diese Bezeichnung Gutmensch wurde leider negativ verwendet. Teils mit Verachtung, mit Spott. Ha, das sind Gutmenschen sozusagen. Das sind so mit dem Unterton, das sind ja die Blöden, die Naiven, die helfen den anderen, wobei da nur Schaden herauskommen kann. Es ist eigentlich schade, dass das Gute heutzutage so immer wieder in den Dreck gezogen wird. Und dass dieses Wort zum Unwort des Jahres gewählt wurde, ist nicht sehr glücklich und nicht fördernd. Unsere Aufgabe ist es, dass wir Christen, wir stehen für das Gute. Wir stehen nicht für Tadel, alles falsch und so weiter. Wir stehen eigentlich für das Gute. Wenn Menschen Christen anschauen, dann sollen sie sehen, das ist gut. Und das Fach Gute hat diesen Inhalt. Wir sehen hier das Gute ist den Mann lieben, die Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig, sich unterordnen. Das ist ein heiliger Lebensstil bei jungen Frauen. So sieht das die Bibel. Der Text sagt, der Vers die jungen Frauen anhalten. Das so steht es in Luther-Übersetzung. Es ist ein sehr seltenes Wort, ein altes Wort, anhalten. Aber es ist wichtig, dass wir es verstehen, weil es ist hier sehr zentral, dieses Wort. Anhalten meint nicht stoppen, sondern genau das Gegenteil. Das ist das Komische hier an dem Wort. Ja? Also die jungen Frauen anhalten, das heißt nicht hier, mach das nicht, sondern anhalten es zu machen. Das ist genau das Gegenteil, was wir teilweise verstehen. Das heißt motivieren, dranbleiben. Ich glaube, Peter hat vor einiger Zeit hier ein Beispiel erzählt von einer Schwimmerin, die eine lange Strecke über ein, keine Ahnung, Meer oder Ozean geschwommen ist und es war neblig und sie war kurz vor der Küste und die Mutter hat sie motiviert, weiterzumachen, aber sie, weil sie nicht weiter gesehen hat, hat sie aufgegeben. Anhalten ist gerade diese Funktion, die die Mutter versucht hat auszuüben. Mach weiter, wir sind gleich am Ziel. Das ist anhalten, das ist so damit gemeint. Altdeutsche Übersetzungen klingen noch ein bisschen härter, herber. Da heißt es, dass sie die jungen Frauen lehren, Zucht üben. Das hört sich für unsere Ohren ganz, ganz hart an, komisch an. Aber ich denke, das war früher, wurde es nicht so hart angehört. Die Menschen haben einfach anders das verstanden. Zucht üben steht auch nicht so im griechischen Text. Die Übersetzer haben sich einfach bemüht, den Gedanken weiterzugeben, dieses Dranbleiben, Disziplin haben. In diesen Dingen muss man Disziplin haben, sonst verliert man nicht. Diese Eigenschaften sind nicht selbstverständlich. Keiner kommt von sich aus auf diese Eigenschaften. Man muss sie mit Disziplin leben. Andere Übersetzungen, Schlachter zum Beispiel, sie gebrauchen das Wort anleiten. Das ist ein Begriff aus der Ausbildung, anleiten, jemanden anleiten. Ich habe auch zu einer Zeit gelernt, wie man Menschen anleitet, eine Tätigkeit, eine neue Tätigkeit. Wie bringe ich es den Menschen bei, dass sie es richtig machen? Und da gibt es verschiedene Methoden. Ich habe es so gelernt, dass man zunächst einfach den Menschen sagt, so, jetzt stell dich hin und schau, wie ich es mache. Und dann mache ich es vor, ohne ein Wort zu verlieren. Ich mache einfach so diese Tätigkeit vor. Dann, der nächste Schritt ist, dann sage ich, schau mal, und jetzt erkläre ich das, was ich mache. Und dann jetzt erkläre ich jedes Detail. Hier ist die Schraube, hier ist eine Unterlagscheibe, ich lege sie drauf, ich nehme die Mutter, ich schraube es drauf. Und das ist ganz wichtig, dass du das so und so machst, weil diese Schraube in der Autoindustrie bei einer wichtigen Automarke verwendet wird. Ich erkläre jeden Schritt, ich erkläre den Hintergrund von dieser Tätigkeit. Und dann gehe ich zur Seite und lasse den Menschen machen. Er erklärt mir, was er macht und das nächste Mal macht er selbst und ich lasse ihn einfach machen. Das ist so das ideale Vorbild, Vorleben. Selbst wissen, was ich mache. Und dann diese Fachkompetenz übertragen und sagen, schau mal, das kannst auch du machen. Und ganz wichtig ist dann, sich zurückziehen und machen lassen. Der andere darf Fehler machen. Er wird nicht alles perfekt auf Anhieb machen. Aber dann ermutige ich ihn und sage, mach nichts, das schaffst du, komm, mach weiter. Ganz ehrlich, dieses Loslassen, das ist oft sehr schwierig. Also bei mir ist das so, ich bin sehr ungeduldig. Wenn ich sehe, dass jemand das nicht schafft, dann kribbelt es bei mir in den Fingern. Dann sage ich, jetzt warte mal, ich zeige es dir nochmal. Ja? Und das ist falsch, dass wir uns da einmischen. Das ist nicht richtig in der Pädagogik, im Umgang mit Kindern, auch mit Erwachsenen umso mehr. So geht man nicht vor. Man lässt die anderen machen, auch wenn sie Fehler machen. Bei den jungen Frauen, da geht es auch nicht um Kinder. Also wenn wir jetzt hören, junge Frauen, es geht um erwachsene Frauen. Wir sehen aus dem Text, dass sie bereits verheiratet sein können. Sie haben bereits eigene Kinder. Nun, die Anleitung junger Frauen beginnt im Idealfall schon früher. Teenie-Mails oder Mails aus der Jugend, sie gehören auf jeden Fall zu dieser Gruppe, ihr gehört auf jeden Fall zu dieser Kategorie junge Frauen. Und es ist gut, wenn ihr das vor der Familiengründung, wenn ihr schon wisst, was bedeuten diese Begriffe. Und wenn dann junge Menschen heiraten, dann müssen sie auch weiter unterwiesen werden. Ihnen muss geholfen werden in diesen Bereichen. Und jetzt in einem praktischen Umfeld. Nicht mehr theoretisch, sondern praktische Dinge sind das. Liebe ältere, oder besser gesagt, liebe reife Frauen, ihr habt ein ganz besonderes Aufgabengebiet im Reich Gottes. Und gesegnet ist die Gemeinde, wo diese reife Frauen diese Aufgabe übernehmen. Und ich schätze sehr unsere Teenie-Leiter, unsere Jugendleiter, dass sie darauf achten, dass sie sich immer wieder treffen mit dieser Gruppe junger Frauen, junger Mädels und mit ihnen darüber sprechen. Unsere junge Frauen, sie sollen stark werden und stark sein. Das Ziel ist nicht, junge Frauen zu verunsichern, sie gefügig zu machen. Das ist das Ziel in Kranken, bei einer Krankenlehre. Da werden die Frauen dumm gehalten. Gesunde Lehre will, dass Frauen, junge Frauen stark sind, richtig stark sind. Und es sagt viel über eine Gesellschaft aus, wie über Frauen gedacht wird und wie sie behandelt werden. Es sagt auch viel über eine Gemeinde aus, wie Frauen in einer Gemeinde behandelt werden. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Frauen in seiner Umgebung sehr, sehr wertschätzend behandelt wurden. Jesus lebte das krasse Gegenteil der Gesellschaft damals. Jesus stärkte die Rechte der Frauen. Jesus offenbarte sich den Frauen oft schneller oder ja, eher vor den Männern. Und das war ganz ungewöhnlich zu der Zeit damals. Wir erleben ja gerade in Deutschland, was passiert, wenn Frauen nicht geachtet werden. Dann werden sie belästigt, sexuell belästigt. Ganz böse Geschichten, was hier ablaufen in unserem Land gerade. Der Hintergedanke ist ja, sie sind ja nichts wert. Diese Verachtung der Frauen ist nichts Neues. In unserem Land werden die Frauen zwar vom Gesetz her geschützt, aber das heißt nicht, dass sie wirklich wertgeschätzt werden. Nach wie vor werden die Frauen in unserem Land auf das Äußere reduziert. Es geht meistens, wenn es um Frauen geht, um Intimitäten, um Nacktheit, um Sexualität. Das ist genauso Verachtung von Frauen. Das ist keine Wertschätzung, wenn wir die Frauen nur auf diese Dinge reduzieren. Von Jesus lernen wir, dass wir die Frauen sehr wertschätzend behandeln sollen. Ihnen mindestens auf Augenhöhe begegnen, sie sogar höher achten. Liebe Brüder, wie wertvoll sind uns unsere Frauen? Wie behandeln wir sie? Das sagt viel über unsere Familien und viel über unsere Gemeinde aus. Das Thema ist natürlich sehr breit, da andere Fragen kommen auf. Heißt Wertschätzung, dass eine Frau dieselbe Stellung vor Gott hat? Ganz klar, ja, natürlich hat die Frau die gleiche Stellung. Heißt Wertschätzung, dass eine Frau dieselben Aufgaben hat? Ganz klar, nein. Das wäre fatal. Wenn wir von allen dieselbe Aufgabe erwarten, dann entblößen wir einander. Wenn ich jetzt hier aus dem Raum sage, komm nach vorne und sag was. Ja, das wird für viele sehr peinlich sein. Nicht jeder kann einfach das machen. Dasselbe gilt auch zwischen Männern und Frauen. Gott hat es die Aufgaben so verteilt, dass jedes Geschlecht das lebt, was es am besten auch kann. Wenn wir jetzt die Aufgaben, die Qualitäten einer jungen Frau anschauen, dann fällt es uns auf, dass es viel um Beziehungen geht. Mann lieben, Kinder lieben, Keuschheit, Gütigkeit, Unterordnung, da geht es sehr viel um Beziehung, wie man miteinander leben soll. Und das kann eine Frau wie keine, also viel besser wie ein Mann. Eine Frau denkt immer in Kategorie Beziehung. Ein Mann denkt immer an die Sache, eine Frau an die Beziehung. Ein Mann denkt über das Wie, über das Was, was muss ich machen? Eine Frau denkt über das Wie. Wie kann ich es machen? Ein Mann will immer Ergebnisse sehen. Eine Frau will Atmosphäre spüren. Nun, das ist sehr stark polarisiert. Es gibt auch Unterschiede. Aber in groben Zügen ist das so und das ist gut so, dass es so ist. Und wir müssen lernen, Männer und Frauen das zu akzeptieren und einander so anzunehmen, einander zu stärken. Dieses Fach Gute hat 7 Themenbereiche. Wir sehen 7 Themenbereiche. Und wenn wir jetzt das zählen und schauen, uns erinnern, was wir von den anderen wissen, dann sehen wir, dass an die jungen Frauen die meisten Anforderungen gestellt werden. Warum ist das so? Es ist nicht so, weil sie, die jungen Frauen, es besonders nötig haben. Nein, sondern weil wir solche junge Frauen besonders nötig haben. In dieser und in der nächsten Bibelstunde werde ich als Mann über dieses Thema sprechen. Und ich wende mich bewusst in meinem Inneren von der Einstellung an die reifen Frauen. Und dann hoffe ich und wünsche es, dass ihr reife Frauen diese Aufgabe weiterzieht. Ihr seid die Multiplikatoren. Es hängt so viel von euch ab, diese Inhalte euren Töchtern und allen jungen Frauen, wo ihr Zugang habt, diese Inhalte weiterzugeben. Unsere Gemeinde, unsere Gesellschaft braucht gesunde, junge, starke Frauen, denn sie prägen die Zukunft. Sie geben die Richtung wie kaum ein anderer. Die jungen Frauen erziehen die nächste Generation und sie leben den Kindern entscheidende Werte vor. Wenn ich persönlich auf unsere Kinder in unserer Familie schaue, dann sehe ich, dass sie das Was meistens von mir lernen. Also was muss ich machen, was ist wichtig, welche Priorität, das lernen sie von uns Vätern. Aber das Wie, das lernen unsere Kinder am besten von der Mama. Wie mache ich das? Wie wichtig sind mir andere Menschen? Das lernen sie am meisten von der Mama. Mit welcher Einstellung mache ich meine Aufgaben? Will ich sie nur abhaken, erledigen oder will ich sie richtig so machen, dass es sie gut tun dem anderen? Das lernen sie von der Mama. Oder wie begegne ich anderen Menschen? Das lernen sie von der Mama. Ich schätze es sehr, dass meine Frau auch in schwierigen Situationen freundlich, gütig bleiben kann. Und unsere Kinder haben sich schon beschwert und gesagt, Mama, du hast keinen Nachdruck in deiner Stimme. Ach Mama, du bist zu freundlich. Du musst mal richtig deine Meinung sagen. Sie sagen das, aber ich denke, im Grunde genommen sind sie froh, dass ihre Mama es richtig macht, dass sie freundlich und gütig bleibt. Wir starten jetzt mit dem Unterrichtsstoff, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Hier sind zwei Themeninhalte zusammengefasst. Im Original sind es zwei selbstständige Aussagen. Wörtlich sind es zwei Partizipien. Da heißt es Mann liebend und Kinder liebend. Die jungen Frauen sollen Mann liebend sein und Kinder liebend. Wir bleiben heute nur bei diesem Mann liebend stehen. Die jungen Frauen sollen Mann liebend sein. Dieser Begriff ist in Einzahl gebraucht und meint hier ganz klar die Liebe zum eigenen Mann. Die junge Frau soll die Liebe zum eigenen Mann pflegen und bewahren. Das hört sich so selbstverständlich an. Was gibt es schon anderes? Vielleicht denken wir, das ist eine kurze Unterrichtseinheit. Das ist einfach einmal gesagt und dann jeder versteht es, die junge Frau versteht es und lebt es. Es ist ganz einfach. Aber da täuschen wir uns. Leider können bei jungen Frauen hier sich einige Fehlentwicklungen stattfinden. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass eine junge Frau ihren Mann liebt, den eigenen Mann liebt. Viele junge Frauen gehen mit einem stark verzerrten Idealismus in eine Beziehung hinein. Sie malen sich aus, sie sind die Prinzessinnen und dann kommt ein Prinz und er erobert sie und es ist ein ganz besonderes Leben. Sie lieben nicht den echten Mann, sondern sie lieben eine Idee, die im Kopf ist. Und dann in den ersten Monaten des Ehelebens entdecken sie, ja, dass das Leben doch anders aussieht. Der Prinz ist kein adeliger Prinz, sondern ein Arbeiter oder ein Beamter. Und er hat gar keine so feine Manieren. Es folgen Enttäuschungen und die Träume brechen einfach zusammen und man ist enttäuscht, die junge Frau ist enttäuscht und versteht die Welt nicht mehr. Die Welt, die sie sich selbst geschaffen hat. Und in dieser Zeit ist es wichtig, dass reife Frauen in dieser Krise eingreifen können. Hier werden Weichen gestellt. Hier kann nachkorrigiert werden. Liebe deinen Mann. Diese Ermutigung ist wichtig. Nehme ihn an, so wie er ist. Schau nicht nur auf die Schwächen deines Mannes. Sehe das Gute in ihm. Das muss jetzt die Botschaft sein. Leider erlebt man auch genau das Gegenteil. Da wird die Enttäuschung gefördert. Da wird zu einer jungen Frau gesagt, siehst du, du hättest doch besser aufpassen sollen. Ich habe das geahnt, das ist nicht die Qualität, die dir entspricht. Und wirklich, wenn ich so anschaue, der macht so viele Fehler. Du hast recht, wenn du enttäuscht bist. Ich wäre an deiner Stelle auch enttäuscht. Das ist Gift, das ist falsches Wasser auf die Mühle. Weil das ist nicht der Weg Gottes, kein heiliger Weg. Nun, es ist ja nicht so, dass gleich eine Beziehung auseinandergeht, auch wenn es heute immer leichter gemacht wird. Aber es kann in eine falsche Richtung gehen. Wenn ein Traum platzt, dann macht man sich gerne einen anderen Traum. Dann man bastelt an seinem Traum. Man sagt, ja, ich habe verstanden, mein Mann ist nicht so, wie ich geträumt habe, aber ich schaffe mir meinen eigenen Mann in meinem Kopf. Und es gibt so viele junge Frauen, die sich in andere Männer verlieben. Entweder in einen Romanhelden, dann sind sie pausenlos an Büchern dran, lesen die fortlaufende Geschichte von diesem Romanhelden und verlieben sich in so eine Person, in so einen Mann. Oder sie verlieben sich in einen Kinohelden und schauen eine Serie nach der anderen und bewundern, wie schlagfertig dieser Mann ist. Es kann sogar so weit gehen, dass sie sich auch in geistliche Größen verlieben. In einen Prediger, in einen Missionaren. Und sie geben ihm den Ehrenplatz in ihrem Leben. Und die Tragik ist, es ist nicht ihr eigener Mann. Wenn eine Frau ihren Mann mit anderen vergleicht und so denkt, solche Gedanken hat, wenn mein Mann nur so wäre wie der, das ist eine große Gefahr, in der sie schwebt. Ganz große Gefahr. Weil wir immer einen besseren Mann finden. Sie wird immer einen besseren finden in bestimmten Hinsichten. Und hier muss Wachsamkeit sein. Und ich möchte diese Stelle auch betonen, dass das ist dieselbe Gefahr, die auch Männer in sich tragen. Bei Männern ist das anders im optischen Bereich. Ja? Sie lassen sich vom optischen Reizen lenken und sind dann in Gedanken untreu ihren Frauen. Bei den Frauen können auch untreu werden in Gedanken. Und zwar, da geht es um das Wie, nicht um das Optische, nicht das reizt sie so sehr. Aber wenn ein fremder Mann romantischer ist oder aufmerksam ist, dann besteht die Gefahr, dass die Frau ihrem Mann im Kopf untreu wird. Wie gut wäre es, wenn in solchen Zeiten reife Frauen da wären. Frauen, die nicht nur moralisieren, den Kopf schütteln und sagen, das darf jetzt gar nicht sein, sondern die junge Frau verstehen und ihr wieder helfen, klare Gedanken, gute Gedanken über ihren Mann zu haben. Meistens werden nur Männer angesprochen, wenn es um das Thema Untreue geht. Aber es gilt auch Frauen. Wie schnell können sie anderen Männern den Platz einräumen im Kopf, der eigentlich für ihren Mann bestimmt ist? Und bei den Männern scheint es einfach alles schmutziger zu sein, deswegen wird das immer so betont. Aber die Untreue der Frau ist nicht weniger schlimm. Wie kann eine junge Frau sich prüfen, ob sie ihren Mann liebt? Solche Fragen können helfen. Wie denkst du über deinen Mann? Gibt es Männer, die du deinem Mann in Gedanken vorziehst? Oder positive Fragen, was kann dein Mann gut? Wofür bist du dankbar und stolz auf deinen Mann? Das sind gute Fragen. Und reife Frauen können da Hilfeleistung geben. Sie können ermutigen und Gutes sprechen über die jungen Männer, Ehemänner. Aber dazu muss man natürlich selbst so sein. Und hier brauchen wir viele Vorbilder. Vor kurzem habe ich in einem Ehevorbereitungsgespräch so einen ähnlichen Gedanken gesagt und da sagt mir ein junger Mann, du, mein Opa ist genauso, wie du jetzt gesagt hast. Er lebt das, was du sagst. Er behandelt meine Oma genauso, so wie du jetzt gerade beschrieben hast. Das ist ein schönes Zeugnis. Das hat mich richtig ermutigt. Dieser Opa ist mir richtig sympathisch geworden, dass er so gut seine Frau behandelt. Nun, die komplette Lerneinheit lautet ja, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer zu lieben. Nun, das Gebot der Liebe, das ist ja, begleitet uns ständig. Liebe zwischen Ehemann, Ehefrau, das wird sehr oft betont in der Bibel. Dieses Gebot richtet sich an beide, gefühlsmäßig aber mehr an die Männer als an die Frauen. Und in diesem, was die Liebe betrifft, ist Jesus uns ein absolutes Vorbild. Wir Männer müssen unsere Frauen genauso hingebungsvoll lieben, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Und Jesus ist für seine Gemeinde gestorben. Und das nicht im übertragenen Sinn, sondern im wörtlichen. Wir müssen bereit sein, für unsere Frau zu sterben, im wörtlichen Sinn. Okay, aber das wissen wir, das ist ja nichts Neues, oder? Das ist wieder das alte Gebot. Aber ich behaupte, dass hier was ganz anderes betont wird in diesem Text. Gewöhnlich wird, wenn es um die Liebe geht, die Agape-Liebe betont, diese hingebungsvolle Liebe. Auch in Epheser ist das so, da wird diese Liebe gebraucht. Oder die leidenschaftliche, körperliche Liebe, die erotische Liebe wird auch in der Bibel erwähnt zwischen Mann und Frau. Aber hier verlangt Paulus oder verlangt Gott etwas ganz anderes. Einen ganz anderen Aspekt wird hier betont. Hier soll die Frau die Phileo-Liebe zu ihrem Mann haben. Phileo, das beschreibt eine Beziehung zwischen zwei Freunden. Zwei Menschen, die einander die Freundschaft schenken, das ist Phileo. Da spielt die Geschlechtlichkeit gar keine Rolle. In Reinform der Freundesliebe, da gibt es überhaupt keinen Nutzaspekt. Freunde sind einfach Freunde. Sie schauen nicht, welchen Nutzen habe ich vom anderen. Echte Freundschaft, sie gründet weder auf Attraktivität, dass der andere schön ist oder reich oder was auch immer, auch nicht, dass ich davon was habe, auch nicht, dass ich mich erbarme über jemanden. Das ist was ganz anderes. Die Freundesliebe ist etwas Geheimnisvolles. Keiner kann erklären, wie Freunde zusammenkommen. Auf einmal sind sie zusammen und verstehen sich. Und jedes Mal muss ich staunen und sagen, wow, das ist Freundschaft. Zwei Menschen verstehen sich, akzeptieren sich, sie begegnen sich ohne Angst, sie unternehmen vieles zusammen ohne Zwang, sie entwickeln dieselben Interessen, sie stehen zueinander, auch wenn der andere Fehler macht. Sie reden miteinander über Unmögliches und Unmögliches. Freundschaften müssen von uns als sehr heilig und hoch geschätzt werden. In der Bibel gilt es als großes Verbrechen, wenn Freundschaften zerstört werden. Einige Beispiele aus Sprüche 16, Hoffnung für alle. Diese sechs hasst der Herr. Und das sechste ist, ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Das ist ein Verbrechen vor Gott. 16,28, ein verkehrter Mensch richtet Hader an und ein Verleumder macht Freunde uneins. Oder 17,9, wer Liebe sucht, der deckt Verfehlungen zu, wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Diese Texte sprechen sehr abfällig über diese Art, wenn man Freunde zerstört. Das heißt, Freundschaften haben bei Gott einen hohen Stellenwert. Und jetzt kommt das Überraschende. Eine Ehebeziehung soll wie eine Freundschaftsbeziehung sein. Das will Gott von uns. Das sagt unser Text hier. Das ist das Überraschende. Versuchen wir jetzt diese Gedanken auf die Ehebeziehung anzuwenden. Ist es uns bewusst, warum, oder haben wir uns schon gefragt, warum junge Menschen, die so verliebt sind, noch bevor sie heiraten, warum sie so eine wunderbare, einzigartige Zeit erleben? Beide sind glücklich, strahlen. Warum ist das so? Weil sie Freundschaft erleben. Deshalb ist es so. Sie benehmen sich wie Freunde zueinander. Sie unternehmen viel gemeinsam. Sie suchen Kontakt. Sie bleiben im Kontakt. Sie reden, sie hören zu, sie suchen einander. Jetzt eine andere Frage. Haben wir bemerkt, dass Menschen, die verheiratet sind, und beobachtet, warum wird ihre Beziehung dann irgendwann schlechter? Nicht unbedingt, aber leider wird es manchmal schlechter. Der Grund ist oft, weil ihre Freundschaft aufgehört hat. Sie sind nicht mehr wie Freunde miteinander. Sie sagen, wir sind jetzt Mann und Frau. Und beide hören auf, miteinander wie mit Freunden umzugehen. Und das ist ein gewaltiger Fehler. Gerade da, jetzt hat man eine Grundlage, alles miteinander zu teilen, zu sprechen, keine Geheimnisse mehr zu haben. Ich ermutige immer wieder in den Ehevorbereitungen junge Menschen dazu. Und manchmal kommt eine Bemerkung und da sagt jemand, aber ich kann mit dem Beruf meines Mannes nichts anfangen. Oder meines zukünftigen Mannes. Ich kann mit dem Beruf nichts anfangen. Ich verstehe nichts davon. Und ich sage, das musst du auch nicht. Freunde hören einander trotzdem zu, auch wenn sie nichts verstehen. Liebe Frauen, wenn ihr kein Interesse habt, dann suchen eure Männer andere Freunde. Wie war es zu Beginn der Beziehung? Da haben wir zugehört, da hast du zugehört. Egal, was dein Freund erzählt hat, das war wichtig, das war schön, die Stimme hat dir einfach schon gut getan. Und warum ändert sich das in der Ehe? Das verstehe ich nie. Seid Freunde für eure Männer. Das heißt, geht mit ihnen. Geht in ein technisches Museum, auch wenn ihr nichts von dem Ganzen versteht. Geht in den Baumarkt. Geht und besucht ein Sportereignis. Geht in ein Autohaus und schaut die Autos an. Und ihr werdet euch wundern, wie begeistert eure Frauen über euch sind. Meine Frau ist mein bester Freund. Ich kann mit ihr über alles reden, sogar über Werkzeuge. Vielleicht meinen wir, das sind alles nette Gedanken, aber diese Art der Liebe, ist sie wirklich so erstrebenswert? Ist das wirklich so hier so gemeint? Ich habe ein sehr starkes Argument jetzt zum Schluss. Ich will auch damit die Bibelstunde dann abschließen. Und zwar, Jesus selbst begehrte diese Art der Liebe. Wir erinnern uns an die berühmten drei Fragen von Jesus an Petrus aus Johannes 21. Da fragt Jesus Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und beides Mal gebraucht er dieses Wort Agape. Und Petrus sagt, ja, ja. Und ihr ahnt schon, dass die dritte Frage anders war. Jesus fragt Petrus, liebst du mich, wie ein Freund es tut? Liebst du mich so ganz einfach und freiwillig, ohne dass du von mir was erwartest? Liebst du mich gerne und bist du mit mir so einfach so zusammen, gerne wie mit einem Freund? Ohne Hintergedanken. Wir sehen, Jesus will von uns so geliebt werden, wie ein Freund einen anderen liebt. Auch wir Männer wollen so geliebt werden. Wir wollen gute Freunde haben. Und wie schön ist es, wenn unsere Frauen unsere Freunde sind. Gibt es Fragen oder Bemerkungen? Wir sind jetzt so zum Schluss gekommen. Dann lasst uns jetzt mit einem Gebet abschließen. Ich bitte, dass wir aufstehen und ich bete noch. Unser himmlischer Vater, heute haben wir ein wichtiges Anliegen und wir bitten dich, dass vor allem für unsere jungen Frauen in der Gemeinde, wir bitten dich, dass sie stark werden. Wir bitten, dass sie gesund werden in ihrem Denken. Wir bitten dich, dass sie Mut haben, diese Eigenschaften sich anzueignen. Wir bitten dich, dass sie eine klare Ausrichtung haben, dass sie ihre Männer lieben, ihre eigenen Männer lieben von ganzem Herzen. Und wir bitten dich auch für unsere reifen Frauen, dass sie diese Inhalte immer wieder vermitteln und selbst leben und auch weitergeben den jungen Frauen. Wir bitten dich, dass dadurch auch ein gesunder, heiliger Lebensstil sich bei uns entwickelt. Ja, danke dir, dass dein Wort zu uns redet, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass es auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Amen.